Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Herzlich willkommen, Andreas Buhr ist heute zu Gast bei mir im Podcast und Andreas Buhr ist Unternehmer, Redner, Autor sowie Gründer und CEO der Buhr und Team Akademie, die europaweit mittelständische und große Unternehmen sowie internationale Konzerne für mehr Unternehmenserfolg trainiert. Seit 2006 hat er mehr als 30 Bücher, Hörbücher und Anthologien zu Business und Vertrieb veröffentlicht. Er gehört als Vortragsredner zu den wenigen ausgezeichneten internationalen Certified Speaking Professionals und wurde in die Hall of Fame der German Speakers Association aufgenommen. Herzlich willkommen, Andreas.
Herzlich willkommen, kann ich nur zurück sagen, liebe Simona, danke für die tolle Anmoderation. Eine kleine Korrektur, CEO stimmt nicht mehr, Gründer stimmt, aber CEO stimmt nicht mehr.
Stimmt, du hast jetzt einen CEO und
ja, genau.
Bist selber im Vorstand, ne?
Im Aufsichtsrat. Das Erste, was du tun solltest, wenn du irgendwo neu anfängst, finde jemanden schnell in deinem Umfeld, der dein Nachfolger werden kann.
Sehr gute Führungsadvice, ne? Andreas, war das immer schon deine Vision, eine Firma zu haben, die so groß ist, mit einem CEO, der dich ersetzt? Bist du so mit dem Ziel oder mit dieser Vision gestartet?
Nee, gar nicht. Also wir sind einigermaßen visionslos gestartet. 2006 haben wir angefangen mit einem Kabel über dem Flur, sage ich immer. Ich kenne einen, der einen kennt, der helfen kann, der kann die Post irgendwann aus dem Briefkasten holen. Wir hatten noch nicht mal eine genaue Vorstellung von dem, was wir als Trainingsunternehmen eigentlich wirklich machen wollten. Der Gründungspartner und ich, wir waren damals zu zweit. Und dann hat sich der Weg am Gehen entwickelt und auch ändert und stärker positioniert. Und auch, ja, wir arbeiten an Sichtbarkeit durch die Klarheit in der Positionierung. Das war aber nicht am Anfang. Das ist erst gekommen.
Ja, genau. Der Weg zeigt sich ja, indem wir ihn gehen. Und gerade auch bei Unternehmern ist das ja so, wir fangen an und ajustieren die ganze Zeit nach. Du bist mit deinem eigenen Unternehmen seit 2002 oder 2006, hast du gesagt, am Markt. Welchen größten Shift siehst du in der Unternehmenswelt seit Beginn deiner Selbstständigkeit?
Reingenommen sind das zwei Themen, auf die ich das reduzieren will. Das eine ist, es gibt heute nahezu kein Geheimnis mehr. Was ich heute recherchieren kann, und das kann ich auch erfolgreich recherchieren, im Sinne von, was ich wissen will, kann ich wissen. Und wenn ich davon ausgehe, dass es nahezu kein Geheimnis mehr gibt, dann haben wir daraus folgend ein paar Themen. Wir haben auf der Kundenseite zum Beispiel informierte Kunden. Ja, wir haben Kunden, die heute mehr wissen als der Verkäufer, wenn der Verkäufer Pech hat und nicht im Training ist. Wir haben Mitarbeiter, die informierter sein können als ihre Chefs. Wir haben flache Hierarchien deswegen, weil es eben nicht der Engpass als Nachricht oder Information ist, sondern heute geht es um kommunikative Themen, es geht um Management, um Führungsthemen eher, um Orga-Themen. Das ist der eine Punkt, um Geheimwissen. Der zweite Punkt ist, in den allermeisten Berufen ist es so, dass die Menschen nicht mehr irgendwo hingehen, um zu arbeiten, sondern die sind da, wo sie sind, arbeitsfähig. Die Arbeit ist am Menschen angekommen durch das Smartphone. In 3 von 4 Arbeitsfällen im deutschsprachigen Raum ist das so. Sogenannte Wissensarbeiter, die von dort aus arbeiten können, wo sie morgens aufwachen. Und das führt dazu, dass du Diskussionen hast über Homeoffice, über ja Führen auf Distanz, was Remote-Themen, das hat sich brutal verändert in den Jahren. Und das sind meine beiden Kern. Nahezu kein Geheimwissen, was alles verändert in der Kommunikation. Und zweitens, Arbeit ist am Menschen angekommen.
Ja, spannend. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich möchte nochmal die Frage mit dem Shift vertiefen. Was siehst du als größte Veränderung in der Berater-, Trainer- und Consulting-Welt seit Beginn deiner Selbstständigkeit? Weil auch diese Branche hat sich enorm gewandelt.
Ja, die hat sich verändert. Wenn ich daran zurückdenke, als ich in meinem ersten Unternehmen damit beschäftigt war, externe Redner, Berater, Coaches einzukaufen, dann haben wir das getan nach Kompetenzvermutung. Und da gab es einen Experten für Körpersprache und der heißt Sami Molcho. Da hatten wir die Kompetenzvermutung, die sich übrigens als Kompetenz herausgestellt hat, dass er mehr weiß zu dem Thema Körpersprache als jeder andere auf der Welt. Oder du hast jemanden gehabt wie Vera Birkenbiel, die für gehirngerechte Kommunikation stand. Die ist ja schon gestorben leider. Und also haben wir sie gebucht für dieses Thema. Und da könnte ich etliche andere Beispiele nennen. Da gab es Gurus, die mehr Wissen hatten als alle anderen. Und deswegen, weil die mehr Wissen allokiert hatten als alle anderen, deswegen sind die da hingegangen, die Menschen, um von dem Wissen, das die anderen ja gerne haben wollen würden, ein bisschen was abzapfen zu können. Und das heute nicht mehr. Heute gehst du auf YouTube, dann hast du das. Na, das bedeutet, heute ist in der Berater-, Trainer-, Coaching-, auch in der Speaking-Szene das Thema Sichtbarkeit, das Thema Marketing und Sales und Networking und Social Media und Performance Marketing, diese ganzen Themen sind extrem viel wichtiger, als das noch vor 20 Jahren der Fall. Das ist der größte Shift für mich. Ja, heute, es gibt nichts Tragischeres, als wenn du jemanden hast, der was kann, keiner weiß es.
Ja, absolut. Ja, absolut. Ganz genau. Die Sichtbarkeit ist heute die Währung, ne? Also wie viele Menschen kennen dich, ne? Genau.
Ja, ja und nein. Es ist, die Währung ist immer Substanz. Substanz ist für mich relativlos. Wer keine Substanz hat, wird entlarvt. Du musst was, du musst in deinem Thema stehen, Schlaf, Leben. Du musst das Thema kennen, das in dir und das raus muss. Das ist die Voraussetzung. Wenn ich nichts zu sagen habe, dann habe ich auf Bühnen auch nichts zu sagen. Dann hilft mir auch mein Marketing nur einmal für eine Buchung. Und wenn ich davon ausgehen darf, dass die Substanz alternativlos ist, kommen wir im zweiten Schritt schon sofort auf Thema Inszenierung und das ist eben Sichtbarkeit zu einem Teil.
Aber die Substanz muss da sein. Also ist praktisch das, was die Experten vorher schon hatten, wofür sie gebucht wurden. Heute kommt Sichtbarkeit on top noch hinzu.
Ja.
Das muss gemeistert werden, ne?
Ganz
Medien,
genau.
Ja, ich komme nochmal auf das Thema von eben zurück. Und zwar geht es da um Vertrieb. Was ist die größte Herausforderung im Vertrieb für dich heute? Wir hatten darüber gesprochen, es gibt keine, ne? Keine Geheimnisse. Eventuell ist der Kunde informierter als der Verkäufer. Finde ich gut, was du gesagt hast, wenn er nicht im Training ist, ne? Die Wichtigkeit des Trainings. Was ist die größte Herausforderung für den Vertrieb heute?
Ich sage es mal auf einen Satz reduziert, dass die größte Herausforderung ist, dass dein Telefon klingelt. Jeder Verkäufer wünscht sich, dass das Telefon klingelt und Kunde bestellt. Das wäre der Traum, wobei ich sagen muss, immer mit dem Augenzwinkern, wenn das so wäre, würde es auch keinen Vertrieb mehr geben, zumindest würde es keine Provisionen im Vertrieb mehr geben, würde die Leute auch schlechter bezahlt. Du kriegst Provision ja nur deswegen, weil Vertrieb eben schwer ist. Ja, oder weil das nicht jeder machen will oder es für die meisten sich als schwer anfühlt, wie auch immer. Die Frage kann ich so generalistisch nicht beantworten, weil es davon abhängig ist, Simona, was das Produkt ist, was verkauft. Also wenn wir unterscheiden B2B und B2C zum Beispiel, dann hast du im B2B-Bereich heute, also im Geschäftskundenbereich, häufig längere Sales-Cycle. Also bis da eine Entscheidung zustande kommt, kann es dauern. Und da kann es sein, dass du mit all dem dauert, dann auch mit dem Warten überfordert bist. Wenn du auf der anderen Seite niemanden hast, der mit Verantwortung nach vorne geht und Dinge entscheidet. Ich erlebe in vielen Konzernen heute, Manager der zweiten und dritten Generation, die weniger Mut zu haben scheinen, nach vorne zu treiben und zu entscheiden. Da bist du dann im B2B-Geschäft schon mal auf der langen Bank und da ist der ein oder andere schon verhungert. Nehmen wir klassisches Trainings-, Coachings-, Beratungsgeschäft, Consulting, über das wir hier heute sprechen. das ist ja erstmal ein Nice to Have. Das ist ja nicht das, was du jetzt erwartest, was ich sage, aber es ist streng genommen ein Nice to Have für alle die, die die Wirkung von Trainings und Coaching nicht kennen. Da sagen die Menschen, mein Laden läuft doch, warum soll ich mir einen Coach holen? Warum soll ich einen Trainer holen? Das kostet ja nur Geld, mein Laden läuft doch. Und wenn der Laden nicht läuft, hast du das Geld nicht, um Trainer zu bezahlen. Also ist eine Frage, aus dem Nice ein Need zu machen. Das ist die große Herausforderung im Vertrieb, dass es um diese Form von Dienstleistung geht. Es gibt andere Dinge, die Menschen brauchen. Und da hat dann andere Kittelbrennfaktoren. Da würde ich immer mal von Branche zu Branche unterschiedlich hingucken.
Du bist Vertriebsprofi. Ja, du hast auch im Vertrieb angefangen. Und wie siehst du die Zukunft von Vertrieb? Ich meine, du hast eine sehr lange Expertise im Vertrieb, hast sehr viel gesehen, wie sich alles verändert hat. Wie siehst du die Zukunft des Vertriebs? Und welche Fähigkeiten werden bei Vertriebsmitarbeitern immer wichtiger?
Also jetzt erstmal sehe ich die Zukunft sehr, sehr positiv. Also diese ganzen Ängste, so nach dem Motto KI oder Bots oder auch mal so generative künstliche Intelligenzen wie Weiterentwicklung von ChatGPT können so manchen Verkäufer ad absurdum führen, sehe ich jedenfalls nicht da, wo es um erklärungsbedürftige Produkte geht. Da braucht der Mensch den Menschen, zumindest in den nächsten Jahren noch. Was in 10 Jahren ist, kann ich nicht sehen, aber ich denke, für die nächsten 5 Jahre kann ich das so sagen. Was sich nur verändern wird, ist, dadurch komme ich auf mein Eingangsstatement zurück, dass es kein Geheimwissen mehr gibt heute oder nahezu keins. Und dadurch, dass so klasse, sagen wir mal, Commodity-Produkte, die über den Preis verkauft werden, ja, wie Zahnpasta zum Beispiel oder Strom, da geht es ja nicht um die Qualität, sondern geht es nur um die Bepreisung. Manche andere Produkte auch, die können wahrscheinlich heute über Plattformen oder über Bots oder mit Hilfe von KI automatisiert werden im Verkaufsprozess. Jedenfalls findet der Dialog zwischen Verkäufer und Kunde auf einer anderen Ebene, Kunde wissender, Kunde mehr Expertise statt, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und die Entwicklung wird weitergehen. Das heißt, bedeutet, für jeden, der im Verkauf arbeitet, der uns jetzt hier zuschaut oder zuhört, ist die wichtigste Disziplin, lernen zu bleiben, dran zu bleiben, zu üben, zu trainieren, denn nur wer übt, wird besser. Wenn ich heute einige Leute mit 50 plus, ich sehe die ja in meinen Trainings schon, sehe, wenn die mir die Frage stellen, muss ich mich mit Social Media beschäftigen, ist die Frage schon falsch.
Ja, absolut. Absolut. Oder wenn ich höre, ich bin für das zu alt, das ist K.O.-Kriterium. Da hat man sich schon aus dem Spiel genommen. Also man muss das sehr offen mit einem Growth-Mindset und einem Ja an alles rangehen.
Was ich nur feststelle, ja, ist, wenn älter wirst, dann scheint es so zu sein, dass du weniger offen für Veränderung bist. Scheint so zu sein, umso älter wir werden, desto vorsichtiger. Es geht halt eher um, ich will festhalten und will bewahren, was da ist. Ein stimmt es jetzt nicht für dich, wenn du zuschaust oder zuhörst. Ich beobachte in der Tendenz, das scheint so zu sein. Da habe ich gewisserweise Verständnis dafür, dass Menschen so ticken. Ich bin aber nicht einverstanden damit, dass sie so ticken, was mich als Trainer fordert.
Stimmt, ja. Das stimmt. Da gilt es dann anzusetzen und Mut zu machen, in die Veränderung zu gehen. Absolut, absolut, genau. Andreas, du sprichst in deinen Büchern von einem beziehungsorientierten Verkaufsansatz. Inwiefern unterscheidet sich das vom transaktionalen Ansatz? Und gehört der transaktionale Ansatz total in die Vergangenheit und ist beziehungsorientierter Verkaufen das, was ist und bleibt?
Na gut, also transaktional ist ja eher direktiver und transformational ist eher kooperativer, gibt es hier in der Führung auch. Dieses transformationale versus transaktional, ich muss mich immer konzentrieren, sind die anderen. Diese klassische Direktive, ja, sagen wir, sind Erkenntnisse aus dem Hard Selling. Also das Direktverkauf am Telefon, Kaltakquise, spreche ich mit Simona Deckers persönlich, darf ich direkt zum Thema kommen? Sind Sie die Person, die entscheidet zum Thema Aus- und Weiterbildung? Wichtig ist für Sie das Thema Aus- und Weiterbildung. Wenn die an die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens denken, was auch immer die Texte sind, wer sowas gelernt hat, ist nicht im Nachteil. Oder anders, so Texte zu können, ist eher ein Vorteil, weil Zuchtstruktur, also Abschlusssicherheit, Textsicherheit, Einwandbehandlung noch nie geschadet haben. Ich glaube nur, dass die Zeit sich verändert hat. Du hast heute junge Leute, die anders ticken, die sind informierter, die können sich auch aussuchen, was sie machen wollen, weil es mehr freie Stellen gibt, als es Bewerber. Also macht es Sinn, dass du dich auf diesen transformationalen Ansatz fokussierst. Das bedeutet, durch Fragen Menschen dazu zu helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Damit zu leben, dass ein Nein ist und dass ein Vielleicht ist. Und wenn du mit Vielleicht nochmal nachsiehst, ob aus dem Vielleicht nicht doch ein Ja wird, dann ist das zulässig. Viel Push wird aber eher nach hinten losgehen.
Findest du, dass die Konsumenten, Menschen, Käufer, potenziellen Käufer heute anders angesprochen werden wollen, weil die Generationen anders ticken?
Das ist weniger ein Generationenthema, es ist vielmehr ein Informationsthema.
Spannend.
Nochmal, früher war der Experte der Verkäufer und der Kunde war in Anführungsstrichen nicht so schlau wie der Verkäufer und hinterher war er vielleicht ein bisschen schlauer, der Kunde. Das war ein bisschen sehr stark vereinfacht, weil die Kompetenz, das Wissen auf Seiten des Verkäufers des Unternehmens war. Das ist das Wissen in der Welt. Das heißt, du hast heute Menschen, die kommen informierter, die haben selbst eine Expertise schon zu ihren Themen und stellen Fragen auf einem anderen. Und jetzt kommt ein Punkt hinzu, wenn das, was ich als Kunde bei dir kaufen will, nicht kaufen kann, ja, weil du zu teuer bist, weil du nicht hast, was ich haben will, oder ich will es nicht, weil du mir nicht sympathisch bist zum Beispiel, was ich mir übrigens bei dir natürlich nicht vorstellen kann. Also ich muss zurückrudern jetzt, falsches Beispiel. Aber für die Zuschauer, Zuhörer ist vielleicht klar, was ich meine. Dann kann ich ja heute woanders kaufen, oder? Google-Suche, Amazon, whatever. Ich kriege das dann, wenn ich da nicht kaufen kann, ja sofort woanders. Und weil ich Wahl habe und weil ich diese Wahl auch wählen kann, also diesen Weg gehen kann, ist im Verkauf heute alles anders. Ich glaube, du musst online und offline, du musst auf Hybride top performen, bereit sein, die Extrameile zu gehen und deinen zu überraschen mit Dingen, mit denen dir nicht rechnen. Viel mehr übrigens als früher. Es war wahrscheinlich früher schon auch so, nur es ist heute wichtiger, als es damals war.
Findest du, dass die Kaufzurückhaltung, von der momentan so viel gesprochen wird, wirklich real ist? Oder muss man einfach nur besser verkaufen lernen?
Also beides gilt. Ich glaube, besser verkaufen zu lernen kann nie schaden. Gute Fragen zu stellen und den Bedarf zu verstehen und daraus ein Bedürfnis zu machen, ein Verlangen zu machen, ist sicherlich die Fähigkeit eines guten Verkäufers. Andererseits muss ich sagen, es ist die Frage, in welcher Einkommensschicht wir schauen. Das Leben ist teurer geworden. Inflation, Haltungskosten, wir kennen alle die Zahlen. Und wenn weniger netto übrig ist, ich also darum kämpfen muss, Urlaub machen zu können, mir zu überlegen, welches Auto ich kaufe, was Wohnungswechsel und ich mich eher verkleinere, dann ist doch klar, dass Leute ihr Pulver trocken halten, mache ich als Unternehmer ja auch. Bin ich mir heute auch, auf was kann ich verzichten? Ne? Das ist die Situation. Wenn dann die Auftragslage nicht stimmt, wenn du einen Job in Gefahr siehst, weil der Unternehmer sparen muss und dann ist deine Arbeitsstelle in Gefahr, dann kann ich ja nicht sehenden Auges auf die Wand zufahren. Da muss ich mein Geld ein Stück zurückhalten. Ich kann das nachvollziehen.
Ja, du sprichst sehr viel von unkonventionellen Methoden, von Kreativität, von Innovationsgeist im Vertrieb. Wie kann man das fördern? Oder was bedeutet es auch, anders zu führen und zu verkaufen?
Also, wie entstehen Ideen? Gehen wir mal einen halben Schritt zurück. Die Voraussetzung dafür, dass dir Dinge einfallen, ist, dass du verliebt bist in das, was du tust. Stell dir mal vor, du bist verliebt und du hast irgendwie eine situative Bewusstseinsstörung, sagen die Mediziner, und dann hast du ganz viel Bock, Dinge zu machen, die du normalerweise machen musst. Du bist wahnsinnig kreativ. Als Frau vielleicht, wie du dich nicht interessant machst für Männer, als Männer, wie sie Frauen beeindrucken, sind das Klischees. Bitte nicht klicken. Das kann doch natürlich alles anders sein. Was ich sagen will, ist, wer verliebt ist in das, was er tut, schiebt sich der Weg unter die Füße. Und dieses Verliebtsein ist der zweite vor dem ersten. Der erste Schritt ist, ich muss identifiziert sein, mal mit dem, was ich tue. Bin ich identifiziert mit dem, was ich tue? Ich frage die Leute immer, wenn sie im Verkauf arbeiten, würdest du bei dir selber kaufen? Und wenn ja, warum? Und antworte jetzt nicht damals, sondern heute. Würdest du heute kaufen, was du verkaufst? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Ich frage Unternehmer, würdest du die Person XY, die du vor 3 Jahren rekrutiert hast, heute nochmal einstellen? Und wenn ja, warum? Würdest du in deinem eigenen Unternehmen anfangen? Und wenn ja, warum? Ich frage Trainer, die hohe Tagessätze haben, wärst du bereit für ein Training mit dir, diesen Tagessatz selbst zu bezahlen? Und wenn ja, warum? Das ist für mich ein Eintrittskriterium, um Identifikation auch auszudrücken. Stehst du zu deinem Thema? Und wärst du bereit, und dir selber auch beraten und coachen und trainieren zu lassen. Und wenn Identifikation abhakt, es kann durch das ständige Machen und Wiederholen so eine Art Gesundheitszustand erreicht werden und dann bist du unaufhaltsam.
Ja, genau. Der erste Sale, ne, es gibt ja diesen geflügelten Spruch, der erste Sale ist immer sich selber gegenüber. Ne? Bin ich von mir selber so überzeugt, dass ich mich selber kaufen würde? So, ne?
Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Kollegen im Markt, der steht für das Thema Leadership und Verantwortung, sagt den Namen jetzt nicht. Und er steht wie kein anderer für dieses Thema. Ich liebe seine Inhalte, liebe seine Arbeit sehr. Wir sind befreundet und er sagt mir unter Tränen, er wäre bereit, jeden Cent in einen Vortrag zu stecken von ihm. Und wenn er noch so teuer wäre, er wäre bereit, alles zu geben, um in seinem eigenen Vortrag als Teilnehmer dabei zu sein. Weil er so überzeugt ist von dem, was er da sagt.
Klasse.
Das Modell, ja. Mehr geht nicht.
Ja, mehr geht nicht. Das ist die beste Antwort. Kommen wir mal zurück zu Fragen und Problemen. Worum geht es momentan? Was siehst du, was sind so die größten Probleme? Womit werdet ihr am meisten beauftragt? Ne? Mit welchen Hindernissen kommen Unternehmen zu euch?
Ja, kann ich hier vorlesen. Ich hatte vorhin gerade ein Gespräch wieder mit einem Kunden. Das sind immer dieselben Themen. 5 sind es. Mehr oder weniger 5 Themen, die auf den Listen stehen. Ich mach's mal mit Spiegelstrichen und nicht in einem Ranking jetzt. Nur ich muss für eins entscheiden. Also sage ich das, was mir als in den Kopf kommt als erstes. Und alle anderen Punkte sind aber gleichberechtigt zu verstehen. Rekrutierung ist ein Thema. Wo finde ich passende, geeignete Leute? Jeder sucht alles aktuell. Riesend überall. Dann gehört dazu Unterpunkt Einarbeitung. Wie kann ich feststellen, mit einer guten Probezeit und so, ob ich die richtigen Leute habe, ob die passen? Also ist Recruiting, Einstellung und Onboarding so ein Bereich. Dann haben wir einen zweiten Bereich, Umgang mit Veränderungen. Da haben wir dieses klassische Digitalisierungsthema, das hybride Weltenthema, Arbeiten auf Distanz, Remote, Umgang mit Zoom und Teams zum Beispiel. Wir haben natürlich was wie einen Wertekonflikt auch in der Führung, dass wir heute junge Leute haben, die sie aussuchen können, in welchem Land, in welchem Unternehmen sie wie lange tätig sein wollen. Und wenn die keinen Bock mehr haben, kündigen die, haben die bei 3 was Neues. Das ist einfach so, weil die Unternehmen heute viele freie Stellen haben und sich wenige Bewerber gibt, die diese freien Stellen für sich überlegen können. Da kommt noch ein Unterthema ins Spiel. Das ist so die Frage Leistungsbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Extrameile. Gerade bei den jungen Leuten haben die gelernt, wirklich Gas zu geben, Hebel auf den Tisch legen, an einer Sache dran zu bleiben. Ich sage, wahrscheinlich gibt es mehr Menschen in diesen Generationen, sagen wir wesentlich die Generation Y, die eher sagt, lass laufen. Die machen 17 Uhr Feierabend. Wir können jetzt das Wort reden, aber mein Eindruck ist, dass es diese Personen überproportional häufiger gibt als früher. Dass wir heute schon genauer hingucken müssen, finden wir die Ehrgeiz, die wirklich Gas geben wollen und auch können. Das ist ein Riesenthema in der Führung. Dann haben wir im Vertrieb so Themen wie Customer Journey. Ich kann für uns sagen, wir haben heute 100% Online-Anfragen. Bei uns ruft kein Mensch an. Die Online-Anfragen kommen über die Website, über Social Media, kommen über E-Mail irgendwie oder über LinkedIn im B2B-Bereich oder über TikTok. Da haben wir einen wahnsinnigen Zulauf jetzt. Da passiert extrem viel. Die Customer Journey hat sich verändert. Damit hat sich im Vertrieb nahezu alles verändert. Und da hat auch die Führungskraft im Vertrieb heute anders agiert. Also im Vertrieb sind es Customer Journey. Und dann haben wir natürlich sowas wie Selbstmotivation, wie gehe ich um mit Schwierigkeiten, das ist mehr so ein Persönlichkeitsentwicklungsthema, Routine, Regeln. Gibt es auch für Resilienz eine Idee, was ich machen kann, um wieder aufzuladen? Ja, diese Themen stehen, ja, es sind so 5 auf der Tagesordnung in unterschiedlicher Reihenfolge.
Ja, das sind die Themen momentan, definitiv. Ist das Thema Balance zwischen Arbeit und Privatleben oder persönlichem Leben zu finden auch ein Thema? Ich meine, gut, du hattest gerade Resilienz angesprochen, die Persönlichkeitsentwicklung, aber gerade diese Balance, das ist ja für viele ein Thema. Und das durch alle Altersgruppen hindurch. Ne? Also man sagte mal, oder fälschlicherweise wird das Thema bei jüngeren Menschen angesiedelt, aber selbst ältere Menschen haben Lust auf Balance und überlegen sich, wie lange arbeite ich noch oder wie will ich arbeiten oder, ne?
Ja, das stimmt, aber es sind unterschiedliche Ursachen. Bei den Älteren ist es eher so ein Thema, wie ich bin auf dem Heimweg, ich bin im Herbst meines beruflichen Schaffens, wie viele Jahre habe ich noch, was mute ich mir jetzt zu? Du hast eben selber gesagt, dafür bin ich zu alt. Da gibt es so ein paar Leute, die haben geschlossen. Und die sind 50 plus und die sehen das Ende und sagen das irgendwie hin bis 60, 65. Jetzt im Angestelltenverhältnis. Bei Unternehmern ist das sicherlich was anderes. Bei den jungen Leuten ist es eher so, da sage ich jetzt mal und provoziere damit, die haben ein Organisationsproblem, die allermeisten. Die kommen heute von der Uni, haben gelernt, dass sie alles von überall zu jedem Zeitpunkt aus machen können. Da gibt es gar keine Unterscheidung zwischen Beruf und privat und persönlich, weil alles zu jeder Zeit überall stattfinden kann. Also wenn du mit den Kollegen sprichst darüber, ich habe da mit der Ruhr-Uni Bochum so Kooperationen und habe regelmäßig Studenten zu tun, die sind nicht in der Lage, PowerPoint zu bedienen. Die können kein Word, die können kein Outlook, die wissen nicht, was blockweise Arbeiten bedeutet. Wie komme ich zu Ergebnissen? Ich sage jetzt mal, das ist natürlich, wenn ich sage die, und du bist jetzt gerade nicht angesprochen, dann bist du die Ausnahme. Was ich feststelle ist, das ist mehrheitlich da. Und diese Frage, wie komme ich zu Ergebnissen durch blockweise Arbeiten, durch das Einziehen von Routinen, die ich mir selber auferlege, meinem Tag eine Struktur zu geben, meiner Woche, meinem Jahr eine Struktur zu geben, da gibt es die Tools nicht. Es gibt einfach die Werkzeuge nicht, nach meinem Dafürhalten. Und deswegen gibt es da Stress. Weil natürlich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben jemanden gehabt in der Corona-Zeit, der unsere Webseiten gebaut hat. Den gibt es mittlerweile nur noch als Digitalnomaden. Und dieser, ich nenne ihn jetzt mal W. Der hat das alles super gemacht. Nur der hat auf meine E-Mails, die ich ihm geschrieben habe, nie geantwortet. Weißt du warum? Der hatte gar kein E-Mail-Programm. Der hat die nie gekriegt, weil er nicht wusste, wo kriegt er die E-Mails. Kein Witz jetzt. Ein ganzes Jahr lang, bis ich rausgefunden habe, der hat gar keinen E-Mail-Account. Die kam auch nicht als Failure-Mail zurück. Das bedeutet ja irgendwie auch ein Führungsfehler. Vielleicht hätten wir dem Outlook einrichten müssen, die E-Mail-Adresse einrichten müssen. Hätten wir das mal checken müssen. Heute machen wir das über Teams, da wird schneller klar. Aber selbst die Kommunikation über Teams. Wie stelle ich eine Benachrichtigung auf meinem Handy ein, dass ich eine Teams-Nachricht habe? Und wo steht geschrieben, dass ich darauf antworten muss? Wo finde ich die Protokolle? Wo ist das abgelegt? Dann kannst du heute nicht davon ausgehen, dass das da ist. Das musst du sozusagen als Abgeber mitliefern, zuliefern. Mhm. Und deswegen haben die, sagen wir, die junge Generation, wenn sie ein Problem hat, mit Work-Balance eher ein Orga-Problem. Und die Älteren haben eher ein, ja, ich bin jetzt 50 plus, die Frage ist, was mute ich mir noch zu Problem? Und haben deswegen Life-Work-Balance. Mhm. So sehe ich es.
Ja. Was ist deine wichtigste Routine, um erfolgreich zu sein, in Balance zu sein, weiter zu wachsen, offen zu bleiben?
Jetzt kommt was, was wahrscheinlich die meisten abschreckt. Willst du wissen, was es ist?
Ich habe eine Idee.
Das ist was ganz Profanes. Ich bin jemand, der durchschnittlich intelligent ist. Ich muss Sachen wirklich mehrfach wiederholen. Ich check die Sachen nicht beim ersten Mal. Ich brauche mehr Zeit als andere und muss fleißiger sein als die anderen. Das ist vielleicht vom Sport mal abgesehen. Bei Golf stimmt das übrigens auch nicht. Aber bei allen anderen Sportarten kann ich sagen, da bin ich, glaube ich, talentiert. Aber ansonsten bin ich es eher durchschnittlich. Was brauche ich? Ich brauche mehr Zeit. Was ich mache, ich stehe früher auf. Stehe jeden Morgen zwischen 5:30, 6 auf. Und habe 1,5 Stunden mehr Zeit als der Durchschnitt der Bevölkerung. Mal 65 Tage sind 40 Arbeitstage mehr, die ich jedes Jahr mehr. Das ist meine wichtigste Routine. Und ich nutze die Morgenroutine dazu, Bücher zu schreiben, mich zur Klarheit zu denken, Dinge zu organisieren. Ich bin morgens am kreativsten. Und wahrscheinlich ist das mein wichtigster Punkt. Wenn ich einen hätte, dann den.
Okay. Ja, spannend. Wie wichtig ist Bewusstseinsarbeit, Arbeit an sich selber, Persönlichkeitsentwicklung generell für dich in deinem Leben, in deiner Arbeit, in dem, was du weitergibst? Wie wichtig ist das für Führung und Vertrieb für dich?
Ja, ich meine, das ist ja unser Arbeitsauftrag.
Ja.
Ne, also alles Vorbewusste, alles Nichtbewusste, Unterbewusste, Unbewusste, wie man du nennen willst, ist ja nicht entwickelbar.
Ja.
Wenn ich es nicht bewusst habe, wie soll ich es dann verändern? Also ich kann ja Dinge verändern, wenn sie mir bewusst sind. Und für das Bewusstsein brauche ich ein Bewusstsein. Und da ich mich selber nicht beraten kann, ich kann mich ja nicht selber umarmen oder selber kitzeln, braucht es jemanden, der von außen guckt. Der dir mit Feedback, durch ein Feedbackgespräch, durch Beobachtung oder wie auch immer, durch den Austausch eine Reflexionsfläche bietet und du kannst dann, wenn du so willst, dein Bewusstsein schärfen. Und in einem Satz zusammengefasst ist die Erkenntnis, wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Wenn du es weißt, also Bewusstsein hast, dann kannst du es entwickeln oder lassen. Also ist die Frage so zu beantworten, wie wichtig, sehr wichtig, existenziell wichtig, es ist unser Arbeitsauftrag.
Absolut, absolut. So sehe ich das auch. Es beginnt, alles steht und fällt mit Bewusstseinsarbeit, absolut. Das ist die Säule für Führung auch, absolut. Kommen wir mal zu dir und zu deinem Unternehmen und zum Erfolg deines Unternehmens. Du bist nicht mehr alleine, du hast einen CEO, du hast sehr viele Trainer. Und wie stellst du sicher, dass deine Trainer, eure Trainer rausgeben und in deinem Sinne auch Wissen und Training weitergeben?
Ja, das kann ich nur mit einem Wort beantworten. Das ist Vertrauen. Ich bin ja nicht dabei. Klar, wir haben natürlich unsere Bücher zu unseren Themen. Wir haben unsere Online-Akademie, wir haben unser Online-Training, wir haben Podcasts, wir haben Live-Online-Trainings, wir machen ganz viel, geben ganz viel vor. Und dennoch ist es so, wenn eine Trainerin, ein Trainer in unserem Namen, also im gemeinsamen Namen bei Kunden trainiert, dann weißt du selber als Expertin, dass 50% Wahrscheinlichkeit, ob was gelingt oder nicht, beim Trainer ist. Das sind nicht die Inhalte, also ist auch nicht die Lehre oder der Ansatz, sondern es ist der Trainer, der es vermittelt. Und die suchen wir hoffentlich gut aus. Und teilweise bilden wir sie auch aus. Wir haben ja eine eigene Trainerausbildung. Und dennoch ist das keine Garantie dafür, dass sie das alles in Anführungszeichen in unserem Sinne machen. Ich sage, es ist auch gut, dass sie es nicht in unserem Sinne machen. Es kann ja sein, dass wir uns irren. Also wenn ich zum Beispiel in einem Projekt zusammenarbeiten würde und ich würde jetzt für dich irgendein Training machen, dann ist es vielleicht für dich gut, wenn ich es in meinem Wege mache, weil mein Weg auch für dich der bessere ist und für den Kunden der bessere ist. Also es ist, sagen wir mal, so eine 50-50-Geschichte. 50% muss drin sein, was der Kunde kauft, was er bestellt. Mal, wenn das linke Knie kaputt ist, muss das linke operiert, nicht das rechte. Also da müssen wir dann Haken dran kriegen. Und dann, also nicht, dass wir uns da irren. Und dann sind die anderen 50% ist eben trainerisches Geschick. Und das basiert auf Vertrauen.
Schön, schön, dass du das so ansprichst. Weil gerade wenn wir das Vertrauen auch vorausgeben und schenken, dann öffnet das ja auch ein Potenzial, in das Leute sich hineinentwickeln können und das sie füllen können. Ne? Sehr schön.
Wünschenswerterweise, ja.
Ja, genau. Ja, als du diese Struktur noch nicht hattest, da war deine Firma Andreas Buhr. Jetzt sind auch viele Trainer da. Ist das so ein Shift von einer Personenmarke mehr schon zu einer Produktmarke hin?
Ja.
Und siehst du so, dass das Fortbestehen, also so eine Legacy, so möglich ist?
Ich hoffe es. Wissen tue ich das nicht, weil ich die Zukunft nicht kenne. Nur wir haben, denke ich, alles gemacht dafür, dass es so passieren kann. Es gibt Andreas Buhr mit der eigenen Webseite, mit eigenen Themen, mit Vorträgen, Büchern und mit eigenem Netzwerk. Und es gibt Buhr und Team. Und Buhr und Team ist die Trainingsakademie. Sebastian Berg ist der Geschäftsführer, Mitinhaber. Und der führt Buhr und Team auch weiter, wenn es Andreas Buhr als Eigenmarke oder Selbstmarke mal nicht mehr geben sollte. Es ist eben Buhr und Team. Wenn ihr heute anguckt, C&A existiert ja auch, obwohl Gründer nicht mehr da sind. Und P&C existiert, nicht ganz so gut mehr wie vor ein paar Jahren, aber immer noch, obwohl es die Gründer, die Ursprungsgründer nicht mehr gibt. Ja, auch ein Roland Berger als Berater existiert, wo es Roland Berger nicht mehr gibt. Ja. Und ein Jochen Schützer existiert und ihn gibt es noch, nur es ist ja trotzdem eine erfolgreiche Personenmarke geworden. Ich glaube, das gelingt uns als Buhr und Team auch, wenn wir ein Konzept haben, nach dem gearbeitet wird. Wenn wir eine Methode haben, und die haben wir, nach der Menschen arbeiten können, dann ist es Buhr und Team Methode. Und dann gibt es Menschen, die nach dieser Methode tätig sind. Dann kann das funktionieren und da sind wir mitten im Prozess. Ob das gelingt, kannst du mich in 2 oder 3 Jahren fragen.
Wie kam das dazu, dass du das Ruder so übergeben hast und wie hat sich das für dich angefühlt? Weil oft ist ja für Inhaber und Gründer ist ja so das Schwerste oder so die größte Hürde, das abzugeben.
Ja, das ist natürlich schwer. Wenn ich jetzt sagen würde, das war alles ganz einfach, stimmt das natürlich nicht. Schau mal, wenn du verliebt bist in das, was du tust, dann darfst du traurig sein, wenn du es nicht mehr tun kannst, oder?
Ja.
Ich sage, ja, ist mir jetzt egal. Natürlich, du hast das ja gegründet, du willst, dass es weitergeht und du steckst in jeder Zeile, in jedem Buch drin. Wäre jetzt gelogen zu sagen, gehabt zu haben, befreit vom Haben müssen, hier, fahr du mal ein Auto. Nee, das, so ist es nicht. Na, klar war ich da traurig. Nur ich will dir sagen, was passiert. Es gibt ja Schlüsselmomente. Und ein Schlüsselmoment, der ist passiert, nämlich schon ein paar Jahre zurück. Ich mache so ein Training Freitagnachmittag und so ein Training ist 18 Personen und ich nutze ein gebrauchter Raum. Die Veranstaltung ist dann zu Ende. Die Teilnehmer sind weg. Du packst deinen Kram, Du siehst so ein bisschen die Sonne reinscheinen, das Gardine weht, du siehst irgendwie Flipcharts, umgekippte Wasserflaschen und so, wie so ein Raum aussieht, wenn du 2, 3 Tage darin gearbeitet hast. Und plötzlich die Tür wieder auf und eine Teilnehmerin kommt rein. Sehr attraktive junge Frau, Ende 20, mit einem geblümten Kleid, mit Knubbelbechern, mit wallenden Haaren kam sie auf mich zu. Ich hatte sie vorher als Teilnehmerin wahrgenommen und jetzt habe ich sie als Frau wahrgenommen. Ja, meine Güte, das ist ja sensationell. Was kommt jetzt hier auf mich zu? Und ich gehe auf, um zu fragen, was ich tun kann. Und sie fragt mich, ob sie mich in den Arm nehmen darf. Und da habe ich gesagt, ja klar. Kannst mich in den Arm nehmen. Wenn ich die auch in den Arm nehmen darf, ja, muss in den Arm genommen. Herzlich bedankt für das Training. Und ich denke, meine Güte, das ist ja wirklich sehr angenehm, hat mich gefühlt, mich sehr, sehr wohl. Und dann sagt sie so, als wir uns dann wieder so entarmt hatten, sie will mir noch sagen, dass ich sie seit den 2 Tagen an jemanden erinnere. Dann habe ich sie gefragt, an wen? Da sagt sie, an meinen Vater. Du erinnerst mich an meinen Vater. Sage ich, okay, das stimmt natürlich. Biologisch könnte das so sein. Und dann wusste ich, irgendwie sind wir, wenn wir ein gewisses Alter überschritten haben, auch auf dem Heimweg. Das muss man einfach anerkennen. Und ich habe Trainerkollegen gesehen, da war es dann irgendwann peinlich. Du musst erkennen, wann Schluss ist. Und noch bin ich, noch habe ich eine Botschaft, das geht auch noch ein paar Jahre, aber es geht keine 20 mehr. Garantiert keine 20, geht wahrscheinlich keine 15, auch keine 10 mehr. Also muss ich mir überlegen, wenn ich will, dass mein Unternehmen überlebt, wie kann ich das aufstellen? Und ich will ein paar, wir sind eine kleine AG, ich habe ein paar Prozent meinem Sohn überschrieben, mein zweiter Sohn mit dem Studienfeld kriegt vielleicht auch nochmal ein paar Prozent. Dann ist die Familie weiterhin beteiligt und wir haben halt einen externen Manager, der Anteile gekauft hat und der es weiterführen will. Das ist im Moment das Modell und da sind wir mitten im Transformationsprozess. Mal schauen, wie erfolgreich das wird. Im Moment sieht das alles gut aus.
Schön, ja. Du hast eben von einem Schlüsselmoment gesprochen. Was war noch ein Schlüsselmoment in deiner Laufbahn, die dich zu der Person gemacht hat, die du heute bist?
Das ist natürlich eine richtig schwierige Frage. Ich will es mal so sagen. Mein Lehrer war Pater Dr. Albert Ziegler. Albert Ziegler war Mitglied der Societas Jesu, also Jesuit, war Rhetoriktrainer und war als Jesuit natürlich in diesem Ignatius von Loyola Orden der Jesuiten rund um den Papst. Wie so eine Art Garde oder ausgesuchte Leute, die den Papst beraten und die um den Papst herum sind. Und damals gesagt auf einem Training, das ist schon ein paar Jahre zurück, so Sinn ist, wir verändern Bewusstsein. Wir sorgen dafür, dass Menschen, wenn sie aus der Veranstaltung rausgehen, über sich anschließend anders denken. Und ich sage auch, wir verändern Bewusstsein und wir gestalten Lebensläufe. Wir helfen Menschen dabei, sich an ihre Träume zu erinnern, zum Beispiel, ja, oder sich mehr zuzumuten, sich mehr zuzutrauen, sie powern, nach vorne zu gehen, optimistisch zu bleiben, das Leben zu helfen. Alles das ist, wenn du so willst, wie so ein Türsteher für eine neue Welt als Trainer. Und das ist, als ich diesen Satz das erste Mal gehört habe, war es für mich mindblowing, weil ich sage, streng genommen, das ist es. Und was gibt es heute Schönere, als wenn ein Teilnehmer dich anruft, dir eine E-Mail schreibt, du den später wieder siehst und der dir sagt oder sie sagt, das, was du damals gesagt hast, das, was du da gesagt, gemacht, getan, gefragt hast, das war für mich bahnbrechend, weil sich damit für mich eine neue Dimension eröffnet hat, dann finde ich das einen schönen Lohn, ein schönes Feedback, eine schöne Bezahlung. Und deswegen ist diese Aussage, wenn es eine gäbe, wir verändern Bewusstsein, die mir als erstes einfällt.
Schön. Ja. Wenn du heute nochmals bei Null anfangen müsstest, ohne Kontakte, ohne Kapital, wirklich Null, was würdest du tun, um erfolgreich zu sein oder um deine Mission unter die Leute zu bringen?
Ja, ich würde wahrscheinlich große Teile wieder so machen, wie ich das immer getan habe. Ich bin jemand, der sich in so ein Getümmel stürzt und dann anfängt. Ich brauche nicht so wahnsinnig viele Details jetzt, sondern ich habe so das Gefühl, das wird klappen und dann klappt das auch. Kriege ich das schon irgendwie. Ich würde nur eins anders machen, ich mich heute noch besser beraten lassen. Ich hätte heute nicht dieses Ego-Problem zu sagen, wenn ich jemanden frage, dann muss ich Danke sagen. Ich will nicht Danke sagen, also frage ich keinen. Könnte einem die Haare ausfallen. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Weil dann hätte ich auch ein paar Haare mehr, wenn ich Menschen gefragt hätte.
Ja, wunderbar. Also du würdest dich also einfach anfangen, machen, jetzt einfach loslegen, machen und gucken, was passiert und dann von da aus Step für Step weitergehen.
Mhm. Also Stefan Friedrich sagt, warum Ziele Quatsch sind, ob wir sie dennoch erreichen. Ich bin da ganz ähnlich und sage, es ist gar nicht so gut, zu fixiert auf Ziele zu sein. Nur du musst deinem Leben eine Richtung geben. Das Navi sagt ja auch nicht, bring mich weg von hier, sondern da hast du für gewöhnlich, da ist es dann klar, fahre, ich weiß nicht, natürlich auf Monschauer Straße 1, Vision Office ist unsere Adresse. Und wenn ich dann auf dem Weg dahin links und rechts Dinge sehe, die mir spannender, wichtiger, wertvoller zu sein scheinen, dann habe ich die deswegen gesehen, weil ich mich auf den Weg gemacht habe. Ich brauche für mein Leben eine Richtung. Ich brauche eine Idee. Ich brauche vielleicht einen Stern, auch dem ich folge. Dann habe ich nicht die klaren Ziele, aber ich move mein Hintern in eine Richtung. Es heißt ja im Deutschen auch, dem folgt Glück nach. Und das Glück kann dir nur nachfolgen, wenn du deinen Hintern bewegst, wenn du machst, du tust, movest. Deswegen würde ich es immer wieder so tun. Und das sage ich auch zu, wenn du hier zuhörst, move!
Genau, das bringt mich zur letzten Frage. Was ist so deine Botschaft oder so deine Mission, die du gerne unter die Leute bringst? So, was ist ja so in deinem Herzen und was möchtest du Menschen gerne weitergeben?
Mein Leitspruch ist, die Qualität meiner Fragen besteht die Qualität der Antworten, die rauskommt. Ich wünsche mir gute Fragen. Ich wünsche mir selbst gute Fragen, denn wer fragt, kommt weiter. Wer immer erzählt, kommt es nicht. Wer immer erzählt, nimmt ja nichts auf. Also ist die Frage schon ein Schlüssel. Das ist der eine Punkt. Der zweite, ertappe dich dabei, dass du dich verlieben kannst. Denn wer verliebt ist, dem wachsen Flügel. Und dann hast du auch Widrigkeiten und Schwierigkeiten irgendwie leichter in der Überwindung.
Ja, wunderbar. Ja, toll. Das ist eine Botschaft, die irgendwo jetzt auch den Kreis schließt. Wir haben so fast mit dem Verliebtsein begonnen. Wir enden auch mit dem Verliebtsein. Wunderbar. Ich danke dir tausendfach, Andreas, für deine Zeit, für deine Einsichten, für deine Erkenntnisse, für das Teil deiner Erfahrung. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass du bei uns bist.
Vielen Dank. Danke für die Einladung. Liebe Simona, liebe Zuhörer, Zuschauer, lieben Gruß aus Düsseldorf. Alle Richtung Andreas Buhr.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Path of Purpose Podcast.